Und damit herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen an den Endgeräten. Herzlich willkommen zur 16. Folge des 125er Champs Podcast. Bei mir ist wieder Moritz. Moritz, ein freudiges Hallo an dich. Schön, dass du da bist.
Moin. Schön, dass ich wieder dabei sein darf.
Ja, du bist ja quasi hier zum Dauer-Mithost geworden jetzt mittlerweile. Und Leute, heute haben wir ein Thema. Das tut schon beim Aussprechen ein bisschen weh, denn wir wollen übers Stürzen mit euch reden. Seien wir ganz ehrlich, Motorradfahren ist nicht ganz ungefährlich. Zwei Räder, da kommt man schon mal aus dem Gleichgewicht, sei es nur der kleine Umfaller beim Parken oder sonst was, haben wir alle schon erlebt. Also von daher macht euch keine Sorgen. Jeder landet mal irgendwann auf dem Hosenboden. Es gibt natürlich auch heftigere Stürze und als Motorradredakteur und Testfahrer bleibt sowas auch nicht aus. Wir wollen euch heute mal das Tor öffnen zu unserer Sturzseele, in Anführungszeichen, darüber reden, wie es überhaupt zu Stürzen kommen kann, welche Folgen das hat, wann es wehtut und was die Mysterien dahinter sind und wie man im besten Fall so einen Scheiß vermeidet. Denn Kacke ist es auf jeden Fall.
Yes, aber es gibt auf jeden Fall keine Unschuldslämmer, zumindest unter den Motorradfahrern, die schon länger dabei sind. Deswegen würde ich mal die Einstiegsfrage stellen. Jens, hattest du schon mal einen unfreiwilligen Abstieg?
Ja, natürlich. Also wie ich vorhin schon angedeutet habe, lag ich auch schon mal. Und das mit den Unschuldslämmern ist so eine gute Sache, die du da gesagt hast. Natürlich gibt es da draußen Leute, die sagen, hey, ich fahre seit 20 Jahren Motorrad. Ich bin noch nie gestürzt. Das ist wie mit den, sage ich mal, ohne das jetzt böse zu meinen Senioren, die irgendwie seit 40 Jahren unfallfrei fahren, aber dabei einfach nur ihren Golf 2 irgendwie nur noch einen Kilometer zum Bäcker fahren und zurück. Also natürlich ist es so, je mehr man fährt, desto höher wird potenziell das Risiko. Punkt aus Ende. Das ist einfach eine mathematische Gleichung. Und du hast es gerade angesprochen, du hast mich gefragt, ob ich schon mal gestürzt bin. Ja, weil ich fahre sehr viel Motorrad. Jeden Tag fast 80 Kilometer plus Testfahrten, plus Dauertest, plus Alpenmasters und. Da kommt ordentlich was zusammen im Jahr. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass ich schon mal mit dem Motorrad auf der Nase lag. Und seien wir ganz ehrlich, das ist wirklich nichts, worauf ich besonders stolz bin. Eher das Gegenteil. Weil jeder Sturz, und das habe ich ja vorhin schon mal angedeutet, zielt Folgen nach sich. Das ist Geld, weil, sagen wir mal ehrlich, oft geht was kaputt und was kaputt ist, muss ersetzt werden. Das ist Stress, weil man dann irgendwelche Sachen wieder heile machen muss und wenn es ganz dumm läuft, sind es Schmerzen. Und wichtig ist dabei aber zu betonen, es gibt mehrere Arten von Stürzen und Unfällen. Wenn dich zum Beispiel ein anderer Verkehrsteilnehmer einfach übersieht und so zur Seite räumt, dann kannst du halt nicht viel machen. Ja, da kannst du irgendwie 1000 Kerzen irgendwie mal auf irgendwo in der Kirche mal entzünden. Du kannst zu 1000 Göttern beten oder sonst was halt. Du kannst den Teller leer essen oder nicht. Du kannst vegan leben, vegetarisch oder sonst was. Es wird alles nichts daran ändern, wenn das Schicksal das so vorhergesehen hat. Dann kann das passieren. Das kann dir als Fußgänger, als Radfahrer, als jeder andere auch passieren. Wichtig aber dann, mach dir keinen Kopf, greif nicht selbst zum schwarzen Peter, weil dafür kann man sich selbst wirklich nicht die Schuld geben. Das ist natürlich wichtig zu festzuhalten, weil am Ende des Tages knabbert man immer so ein bisschen an seinem Sturz. Also der hinterlässt einen nie so, wie man vorher gewesen ist. Deswegen will man halt natürlich oft wissen, warum sowas passiert ist. Und deswegen hilft es sich quasi vor Augen zu führen, das haben wir vorhin schon mal gesagt, und klarzumachen im Nachhinein, wie ein Sturz passiert ist, damit man das im besten Fall beim nächsten Mal einfach nicht mehr so macht. Damit man in der nächsten Situation, die ähnlich ist, einfach diesen Sturz, dieses Stürzen verhindert. Trotzdem gibt es natürlich auch weiterhin neben den unverschuldeten Stürzen halt Stürze, die ein Mysterium bleiben. Auch da gibt es eine Reihe und auch dazu habe ich Beispiele, weil dummerweise, ich habe einige Beispiele und ich werde heute nur über quasi so eine Top 4 meines Motorrad-Testerlebens sprechen. Aber jetzt mal den ersten und der ist, glaube ich, so ein ganz typischer Sturz, wie er vielen Anfängern passiert, weil das meine ich auch mein allererster Sturz als Anfänger. Und zwar ging es bei mir damals darum, ich bin quasi vom gedrosselten Führerschein, 48 PS Klasse in Anführungszeichen, hatte ich jetzt dann die 2 Jahre sozusagen Probezeit hinter mir und durfte jetzt endlich offen fahren, habe mir natürlich sofort Papas Tausender geschnappt und bin natürlich nicht sofort damit wie so ein irrer Wild über die Landstraße gebrezelt, sondern bin zu so einer verkehrsberuhigten Straße gegangen, so im Industriegebiet und wollte einfach da so fahrschulmäßig so ein bisschen Kreisfahren üben. So ein paar Tennisbälle hingelegt, halb durchgeschnitten so und habe dann diese Kreisbahn nachgebaut und das hat eigentlich auch alles gut geklappt, bis man dachte so, irgendwie, ja, wird's alles gut, jetzt kann ich das ein bisschen, ach komm, eine Runde noch. Und diese eine Runde noch war dann einmal irgendwie dumm in der Kurve, falsch geguckt. Die Augen richteten dann sich nicht weiter in die Kurve hinein, nach dem Motto, hey, bleib einfach da, werd ein bisschen langsamer, stellt sich automatisch auf, nein. Ich habe natürlich Richtung Bordstein geguckt und wo fährt die Karre hin? Dahin, wo du hinguckst. Mhm. Das heißt, die Karre ist gegen den Bordstein geknallt, das ist in Schräglage halt nicht so richtig prickelnd. Das heißt, das Ding fällt einfach um. Und ja, Die Karre war natürlich krumm. Damals waren es für mich echt über 2000 Euro Schaden. Also von daher nichts, was man braucht, wenn man überhaupt gar keine Kohle hat eigentlich. Und das ist auch so mein erster Rat dann an euch. Fahrschulen sind super. Fahrschulen liefern super Grundgerüst fürs Motorradfahren. Ganz, ganz ohne Zweifel. Da lernt man eine ganze Menge. Aber Motorradfahren an sich, sich mit diesen ganzen Situationen, die da irgendwie im Alltag auf einen zukommen können, auseinanderzusetzen, vielleicht wirklich nochmal das Gefühl für Schräglage zu bekommen, auch für tiefe Schräglagen, auch für Bremsen. Das kriegt ihr nur durch Üben, Üben, Üben hin, denn erst wenn ihr diese Extremsituation wirklich mal geübt habt, ja, zum Beispiel volles Ankern in Schräglage, also mit Kurven-ABS stellenweise heute möglich, bei den 125er nicht so verbreitet, aber sonst ist sowas halt drin, ja. Wenn du das schon mal geübt hast, dann bist du auch in der Extremsituation sicher, weil in Extremsituationen hast du keine Chance zu überlegen, sondern da laufen ganz normal Automatismen ab. Mhm. Und nur wenn du die kannst, löst du die Situation auch. Und deswegen meine Empfehlung gleich aus dieser Geschichte einfach ausprobieren, ausprobieren, irgendwo dort, wo viel Raum ist, vielleicht Trainings machen und ähnliches, weil all das ist günstiger. Das hört sich zwar jetzt leicht gesagt an, aber all das ist günstiger, als nachher eine krumme Karre wieder gerade zu richten, weil das ist echt eine Sache, die total doof ist. So, das war jetzt meine erste Geschichte und ich sage nur, dieser Sturz passiert wahrscheinlich vielen Leuten von euch und ganz im Ernst, lässt sich ziemlich einfach vermeiden. Aber ich vermute mal, Moritz, du lächelst mich die ganze Zeit so nett von der Seite an.
Ja, mein Sturz, der hätte sich auch sehr, sehr leicht vermeiden.
Du hast wahrscheinlich auch schon mal gesagt, komm, Bodenprobe, Kiesberg-Gärtner, was war es denn bei dir?
Auch ich bin da nicht ganz unbefleckt davon gekommen. Ich fahre zwar jetzt noch nicht so lange Motorrad, obwohl es sind jetzt mittlerweile auch schon 6 Jahre. Und mein erster Sturz, der ging in eine ähnliche Richtung. Da hatte ich schon eine Weile meine 125er, habe mich da schon sehr sicher gefühlt, bin jeden Morgen damit in die Schule gefahren. Und eines Morgens, da ergab sich's dann, dass es nachts geregnet hatte und morgens dann aber strahlender Sonnenschein war. Hieß, alles sah wieder super sonnig aus und
die Straße
war noch klitschnass.
Ah, okay.
Ich meine Lieblingsmucke in Szene rein habe ich damals auch noch gemacht. Und dann bin ich wie jeden Tag einfach in die Schule gefahren, habe natürlich immer aufgepasst, weil es ja nass war. Und dann hat sich das irgendwann so ergeben, es kam wirklich mein Lieblingssong dann. Dann bin ich aus der Ortschaft raus und bin auf meine Lieblingskurve zugefahren.
Also so ein richtiger Flow-Moment eigentlich.
Voll der Flow-Moment, gar nicht mehr über irgendwas nachgedacht. Und dann fahre ich da in die Kurve ganz normal mit normalem Tempo. Und das fällt mir aber erst auf in dem Moment, wo es schon wirklich viel zu spät war. Und dann habe ich mit 90 diese Kurve angefahren. Es wurde immer schräger, schräger, bis ich dann irgendwann ganz schräg war und dann wirklich mit 90 über die Straße ab ins Gras gebrettert bin.
Rechts- oder Linkskurve?
Es war eine Linkskurve zum Glück.
Also ich kein bin Gegenverkehr.
Ohne Gegenverkehr, ja. Einfach direkt raus. Hat die Sache nicht viel schöner gemacht dann für mich. Ich war trotzdem, ja, auf jeden Fall erstmal sehr, sehr krass geschockt. Ne? Also das war so meine erste Erfahrung, dass ich überhaupt auf der Nase liege und dann schon mit 90 über die Straße zu schlittern, das war eine ganz schön krasse Erfahrung. Also ich habe wirklich diesen Augenblick noch immer richtig klar vor mir, diesen einen Schlüsselmoment, wo ich da einfach so liege auf der Straße und es geht einfach ab Richtung Gras. Ende vom Lied war dann, dass ich tatsächlich einen ziemlich aufgeschürften Po hatte, weil ich keine Motorradhose an hatte, sondern eine normale Jeans.
Hört euch das gut an.
Ja, das war dann auch mein Verhängnis, aber ich hatte tatsächlich ja Glück im Unglück, weil es eine nasse Fahrbahn war. Wenn die trocken gewesen wäre, dann wäre es noch viel, viel schlimmer für mich ausgegangen. Genau, die Hose war am Arsch, meine
sprichwörtlich.
Ja, fest am Arsch dran. Ja.
Musste jeden Baumwollfaden einzeln rausziehen.
Ja. Na, so ganz so schlimm war es nicht. Also ich bin wirklich total glimpflich davon gekommen. Moped ist auch relativ glimpflich davon gekommen. Viel gesplittertes Plastik und der Lenker war so ein bisschen verbogen. Der war dann wirklich sehr, sehr diagonal auf dem Ding drauf. Aber alles noch in dem Rahmen, dass ich dann die Karre einfach heimfahren konnte. Mhm. Sah dann ziemlich blöd aus, aber ging alles. Natürlich viel gesplittertes Plastik. Die Schwinge, die war so ein bisschen angekratzt. Vorne die Gabel war angekratzt. Also Termin beim Händler, mal zum Drüberchecken, war schon vorprogrammiert und eben fast ein ganzes Verkleidungskit nachbestellen. Also da habe ich auch gut 800 Euro dann geblättert für die ganze Reparatur.
Das Spannende ist ja, also wenn die Schwinge verkratzt ist, theoretisch ist das ein Vollschaden für die Schwinge. Da muss eine neue hin. Also das kann man natürlich oft so weiterfahren, Anführungszeichen. Ne? Aber eigentlich ist das halt einfach ein defektes Bauteil, was ersetzt werden müsste. So.
Genau, das hat mir der Händler auch gesagt. Aber dadurch, dass es wirklich nur hinten so ein halber Zentimeter war, der da angeschliffen war, hat man dann gesagt, komm, wir lassen es einfach so. Ich habe sehr, sehr viel aus diesem Sturz gelernt, also wirklich maximal viel. Immer Schutzkleidung zu tragen, immer aufmerksam auf die Straße zu gucken. Genau, ich habe auch sehr, sehr lang an diesem Sturz genagt, aber ich war froh, dass ich dann direkt wieder aufgestanden bin, das Motorrad aufgerichtet habe und nach Hause gefahren bin. Also diese Angst vorm Wiederaufsteigen, die habe ich tatsächlich dann direkt wieder vor Ort gekillt.
Wobei das Spannende ist, so ist es mir ganz oft gegangen, so wenn sowas passiert, stehst du ja, weil es eine Extremsituation ist. Also keiner macht sowas ja einfach täglich so aus Gewohnheit, sondern das ist ja immer was ganz Extremes, stehst du ja massiv unter Adrenalin.
Mhm.
Also du bist ja gar nicht in so einem Zustand, so wo du sagen würdest, hey, ich habe eigentlich Angst oder sowas, sondern du bist einfach jetzt so, dass dein Körper einfach dich so vollpumpt, damit du erstmal möglichst keine Schmerzen fühlst, ja.
Mhm.
Und da musst du jetzt schon zwei oder dreimal in dich hineinhorchen, um zu gucken, ist denn wirklich alles klar? Kann ich alle Gliedmaßen ganz genau bewegen? Also es hört sich jetzt alles strange an, aber so ist es wirklich halt. Du guckst an dir runter und kann ich alles bewegen? Tut irgendwas weh? Und dann guckst du zum Moped und ich kenne es genauso, wie du sagst, so nach Möglichkeit steigst du eigentlich dann sofort wieder auf und fährst weiter. So dieses Typische wie früher, was man so sagte, so ey, man hat erstmal Angst, so muss ich da wieder rantasten und so weiter. Das kann, glaube ich, sein, wenn du wirklich so Horrordinger hast.
Mhm.
Aber wir haben zum Glück jetzt keine solche Horrordinger in Anführungszeichen. So, also deswegen ist man da meist eigentlich so immer unterwegs, zumindest mir so gegangen, ey, jetzt weitermachen. Und dann diese Albträume oder diese Gedanken kommen dann später, wenn man dann einfach drüber nachdenkt, what happened there? Und genau. Oh Gott. So,
ja, und so ein bisschen reflektiert danach.
Genau, in der Rechtskurve jetzt also komplett anders aussehen können zum Beispiel.
Ja, auf jeden Fall. Und ja, eben genau wie du es gesagt hast. Also bei mir war es tatsächlich so, ich bin da geschlittert und bin direkt wieder aufgestanden. Ich habe nicht gecheckt, ob alles funktioniert. Ich habe gespürt, hinten tut es irgendwie so ein bisschen weh, aber ich wollte es im ersten Moment auch so gar nicht wahrhaben. Also ich wollte sofort wieder auf die Maschine, sofort heim. Und dieses ganze Reflektieren danach, das kommt dann meist erst im Nachhinein, ja. Viel Glück gehabt, viel gelernt, glaube ich.
Genau, und da auch vielleicht nochmal als Ergänzung, wir haben ja gerade so Kratzer an der Schwinge angesprochen, Kratzer am Rahmen sind quasi noch tragischer, weil dann ist eigentlich auch so, dass der Rahmen schnell ein Totalschaden ist und dann ist halt das Fahrzeug auch schnell ein Totalschaden, weil ein neuer Rahmen bei 125er, da bist du halt schnell im Bereich, wo es sich einfach wirtschaftlich überhaupt nicht mehr lohnt, ne?
Mhm.
Und auch diese Sachen habe ich erlebt, wo man quasi einen Totalschaden des Fahrzeugs fabriziert. So ein Fall, so ähnlich ist mein zweiter, wo ich quasi einen doppelten Totalschaden fabriziert habe. Aber nicht, weil ich jemand anderen mit in Leidenschaft gezogen habe, sondern weil ich auch da wieder einfach selbst zu doof war. Und das muss man im Nachhinein einfach so sagen. Glücklicherweise war dieser zweite Sturz, über den ich jetzt reden möchte, nicht auf der Straße, sondern ist auf der Rennstrecke passiert. Mein Bruder und ich waren damals unterwegs mit zwei 600ern CBRs von Honda und sind da den ganzen Tag da so um die Piste gebügelt und so war alles gut. Nun hatte ich nur bei meiner eigenen 600er CBR immer meine Steuerkettenspanner gewechselt, hatte einen mechanischen eingebaut und den wahrscheinlich etwas zu doll vorgespannt, sodass dann irgendwann sich die Steuerkette gedacht hat, ach komm, Nockenwellen und Einstellen und Ventile lassen wir doch einfach mal, wir reißen. Daraufhin haben die Ventile eines Zylinders die Kolben geküsst und der Motor war halt einfach fest an der Stelle. Also die eigene 600er schon mal in die motorischen Jagdgründe geschickt, ins ewige Nirvana. Aber dann mein Bruder, ein lieber Bruder, ist er da gesagt, komm, fahren wir in zwei verschiedenen Gruppen, nimmst du halt meine 600er für die anderen. Habe ich natürlich dann liebend gerne gemacht und war wieder ungefähr das gleiche wie beim ersten Sturz. Ich habe dann in einer Kurve einfach nicht richtig geguckt, bin sie einfach zu schnell angegangen, so ein bisschen wie bei dir, sodass man in so einem Flow drin ist und irgendwie sich gut fühlt und denkt und dann ist man doch irgendwie einmal 10 Meter später auf der Bremse und stellt fest, ui. Und dieses Ui, könnte man wahrscheinlich noch abfangen, wenn man halt so eine Situation öfter trainieren würde. Aber das war für mich einfach auch so eine so, oh, Kacke, das sieht aus wie das Ende der Welt. Was mache ich denn jetzt? Hilfe. Hilfe hat dazu geführt, dass ich mit schrägem Vorderrad auf die Wiese gekommen bin. Und ich sag euch ganz ehrlich, der Grip von Asphalt auf Wiese, das ist schon ein ganz schöner Abfall. Also das Vorderrad hat sich kurz überlegt, ich könnte stabil bleiben und dann hat er gesagt, ne, keine Lust. Also ist die Karre, sage ich mal, mit, ich weiß nicht, ob es noch dreistellig war oder sowas, einfach dann über die Wiese gerutscht und gut, bei der Karre war der Motor noch heile, bei meiner kaputt. Also ich habe dann quasi, wenn man so möchte, einen kompletten Totalschaden fabriziert, weil bei der CBR von meinem Bruder war jetzt nicht mehr so viel heile, zumindest äußerlich. Ich habe immer noch eine sehr gute Beziehung zu meinem Bruder. Es hat dann dazu geführt, dass wir in der kalten, unbeheizten Garage einen Winter lang geschraubt haben, um die CBR meines Bruders wieder auf Vordermann zu bringen. Und allein das schon ist so eine Sache, Weil du guckst natürlich so, wenn du keine Kohle hast, irgendwie, wo gibt's die Kacke, die ganzen Teile und so weiter. Bei eBay Kleinanzeigen, wo gibt's die für kleines Geld? Bei eBay, was kannst du machen? Vermessen vom Rahmen und so weiter. Also all diese Sachen. Das ist ein Mordsgeschiss, der da anfällt. Der hört sich immer zu Anfang so ein bisschen, ja komm, reparieren wir eben und fertig irgendwie, was weiß ich. Nein, es ist einfach so, also wenn man einen normalen Job nebenbei hat oder zu studiert oder zur Schule geht und so weiter, sowas einfach immer noch nebenbei zu machen, ist nichts, was man braucht. Also man lernt da zwar eine ganze Menge und von daher ist es eine gute Erfahrung, aber nein, ich hätte darauf problemlos, wirklich problemlos verzichten können. Ich wäre lieber mit zwei heilen CBRs wieder nach Hause gefahren. Auch da hatte ich wieder Glück, es ist zum Glück nichts passiert, weil natürlich auf der Rennstrecke Lederkombi angehabt, gute Schutzausrüstung, also kein Kratzerchen und wie gesagt auf Rasen gerutscht. Von daher, da ist es sowieso so, dass man da relativ gut drüber rutscht, in Anführungszeichen, da passiert wenig. Aber auch da der Hinweis, vernünftige Klamotten anziehen, das schützt ihr euch bestmöglich, weil im Nachhinein, dein nackter Arsch hat es vorhin gezeigt, kann man sich nicht mehr schützen. Und trotzdem, auch da, Ego angeknackst, ohne Zweifel, viel Kohle einfach weg, die man hätte für Sprit, für Urlaub, für alles Mögliche ausgeben können, die man aber einfach da reinsteckt, und das muss man sich auch vor Augen führen, nur, dass man den Status Quo, den man ja vorm Sturz schon hatte, wieder erhält. Ja, also, es ist ja nicht, dass man die Kohle reinsteckt und sagt, ey, ich habe jetzt was Besseres. Nein, du guckst ja erstmal, dass du das Ding, deine CBR oder deine 125er, was weiß ich, wieder nur so dastehen hast, wie sie vor diesen fatalen 5 Minuten da gestanden ist. Ja? Und das ist einfach so das total Bittere, dass du überhaupt kein Plus, kein Mehrwert davon hast, sondern einfach nur der Benefit gleich null ist. Hey, herzlichen Glückwunsch, Vierteljahr Arbeit, ja, Blut, Schweiß und Tränen, angeknackstes Ego und irgendwie 2.000-3.000 Euro einfach wieder weg, nur damit wir genau auf dem Punkt sind, wo wir halt vor einem halben Jahr schon mal waren. Ja, hört sich für mich, also als Bankberater, ne, kommst du damit nirgendwo durch. Also es ist echt kacke. Das ist so.
Nagt dir dann auch ein Vierteljahr wahrscheinlich täglich an dir, wenn du da die ganze Zeit mit beschäftigt bist und dann kommt es wahrscheinlich jedes Mal wieder hoch, wenn man wieder irgendwas schraubt. Und
natürlich, und dann fragst du dich halt, ist denn wirklich alles klar und so weiter. Auch später natürlich, wenn du dann so ein Motorrad verkaufen willst wieder oder sowas. Was machst du da? Du musst zugeben natürlich, dass die Karre einen Unfall hatte und so weiter. Du musst es beschreiben. Also die Karre wird ja per se auch vom eigenen Wert halt verlieren. Also hast du wirklich viele Fallstricke. Wie gesagt, man kann sowas nicht vermeiden. Ich will das auch nicht sagen, dass ihr jetzt irgendwie alle super vorsichtig und ganz ängstlich fahrt. Aber es hat halt wirklich einen Rattenschwanz, sage ich mal, an Problemen, an Sachen, die man echt nicht haben möchte, die so einen Sturz nach sich zieht. Und ich kann nur deswegen jedem empfehlen, versucht es zu vermeiden. Mit dem Fall hätte ich damals besser Motorrad fahren können. Ja, wäre das bestimmt easy peasy vermeidbar gewesen. Easy peasy. Also ich glaube, wie ich damals gefahren bin, wenn ich das aus meiner heutigen Perspektive sehen würde, ja, würde ich sagen, ey, Alter, ey, mach was, mach ein Sicherheitstraining, mach ein Renntraining. Was denkst du, wer du bist? Weißt du, du fühlst dich wie Rossi, wie Schwanz, wie Marquez, ja, aber fährst wie Oma Trude aus dem Hühnerstall. Ja, also lern erstmal die Basics und dann kannst du weiterdenken.
Wann kam die Erkenntnis dann? Also wie lange hat es gedauert?
Hat lange gedauert. Die Erkenntnis ist dann gereift, als ich zum ersten Mal hier bei der Motorpresse quasi als Test- und Technikredakteur mit den Top-Testern unterwegs war. Ich dachte auch, ich könnte Motorrad fahren. Ich habe immer so ein bisschen Demut bei mir selbst, dass ich gesagt habe, okay, es gibt da draußen Tausende, die besser sind. Und selbst wenn ihr jemanden in eurer Gruppe habt oder in eurer Community und so weiter, der immer einen Max raushängen lässt und so weiter und vielleicht wirklich, was weiß ich, 150 Meter Wheelies fährt, 2 Kilometer Wheelies fährt, na und dessen Ruhm dauert 5 Minuten. Wenn er sich auf die Fresse legt, ja, ist der Pain aber ein halbes Jahr da. Und es gibt immer jemanden auf der Welt, der 3 Kilometer Wheelie fährt. Und es gibt immer jemanden, der nicht 40 Grad durch die Kurve fährt, sondern 45 Grad. Und es gibt irgendwo immer jemanden auf der Welt, der nicht nur Knie down macht, sondern macht Elbow down, Shoulder down, Head down, was weiß ich. Ja? Also wir müssen uns alle da mal so ein bisschen einordnen und das ist auch ganz wichtig, dass man sagt, ja, das ist total cool, lass uns Spaß haben, ja. Aber wie gesagt, dieses Streben und so dieses Sturz und im Nachhinein verherrlichen so. Ah, ich bin halt zu gestürzt, weil ich halt einfach zu schräg war. Ja, du Depp bist gestürzt, weil du nicht zu schräg warst, sondern weil in der Situation hast du halt schlecht geguckt und die Kurve hat einfach diesen Grip nicht gehabt, um so schräg zu fahren. Ja? Also ja. Du kannst auch gar nicht sozusagen einen Koffer mit 1000 Euro nehmen, vors Fenster halten und runterschmeißen. Dafür kriegst du auch keinen Applaus. Ja. Und das ist so, ne, das ist halt einfach das, wo man das Selbstbewusstsein entwickeln muss, zu sagen, hey, das geht halt nicht. Und bei mir hat es beim Fahren lang gedauert. Als ich hier das erste Mal mit den Jungs unterwegs war, habe ich gedacht, die sind alle bekloppt. Und die fahren halt alle gut. Und wenn du halt viel fährst, deswegen sagt ihr das ja, viel fahren, viel Trainings auch machen, dann wirst du automatisch besser. Weil das ist das Tolle beim Motorradfahren. Motorradfahren ist ja eine Sache von Wiederholung. Also du machst ja immer die gleichen Sachen doch mal. Und wenn du halt die Kurve halt zum ersten Mal fährst, dann fährst du da halt, sag ich mal, mit 20 Grad Schräglage durch. Beim nächsten Mal kennst du ein bisschen besser, du kennst das Tempo ein bisschen besser, du weißt, wie du bremsen musst und so weiter. Und es kommt eine Gewohnheit rein. Und alle Sachen, die man trainieren kann, ich kenne das vielleicht vom Sprachen, vom Vokabellernen und so weiter. Alles, was ich trainieren kann, ja, darin kann ich mich automatisch verbessern. Natürlich ist, wenn man Talent dafür hat und ein gutes Popometer, ist alles ein bisschen einfacher oder so. Aber prinzipiell, das ist so ein bisschen so wie die ganzen Rennfahrer. Es gibt ja Gründe, warum die ganzen Rennfahrer auf der Rennstrecke sich ja zum Beispiel Bremspunkte suchen. Dass sie gucken, ich bremse jetzt beim 250-Meter-Schild oder ich bremse so. Sondern dass die jedes Mal wissen, ich komme da voll Lotte an, 250-Meter-Schild, reinhauen. Und das machen die jede Runde, machen die 30 Mal nacheinander. So, das ist einfach nur eine Wiederholung. Natürlich ist es so, dass die auf viele Sachen reagieren müssen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das einfach nur Wiederholungstäter sind, sondern die Reifen bauen ab, der Schwerpunkt vom Motorrad verändert sich, weil der Tank leerer wird und so weiter. Aber die suchen sich ja auch Anhaltspunkte auf so einer Strecke, ja, und lassen dann eine Wiederholung ablaufen. Weil wenn sie jedes Mal sozusagen das neu lernen müssten, dann würden sie deutlich langsamer sein. Das ist immer ganz gut, wenn Fahrer auf Strecken kommen, die sie gar nicht kennen. Wie viele Probleme sie da zu Anfang haben, wenn da jemand 8-mal gewonnen hat, ist der automatisch schneller. Weil der genau seine Wiederholung ablaufen lässt, ja. So, und das ist das beim Motorradfahren das Tolle. Das heißt, je mehr ihr wiederholt, je mehr ihr trainiert, in Anführungszeichen, je mehr ihr vielleicht auch Schräglage, Bremsen in Schräglage, Ähnliches trainiert, desto besser werdet ihr automatisch, weil ihr euch an diese Zustände gewöhnt. Und deswegen kann ich das nur jedem ans Herz legen, weil es im Zweifelsfall, ihr habt es bei Moritz gehört und bei mir, euch davor bewahrt, einfach viel Zeit für eine Sache zu investieren, die gar nicht nötig gewesen wäre.
Ja, üben, üben, üben und ja. Vor allem auch ganz wichtig, dass man niemandem was beweisen muss. Also die Erkenntnis, die kam ja auch erst sehr spät bei mir, dass du hier auf der Straße wirklich keinem beweisen musst, dass du hier der mega Street Rossi bist, wie man das so schön in Amerika sagt. Da gibt es auch ganz viele Leute, die ich mitbekommen habe, die da wird irgendwie anhand des Angststreifen bewertet, wie gut man fährt oder lauter so ein Zeug. Lasst euch da einfach nicht von solchen Leuten was sagen, weil wenn die auf der Rennstrecke mit einem halbwegs professionellen Rennfahrer fahren, dann werden die da sehr, sehr wenig Land sehen. Auf der Straße müsst ihr wirklich niemandem was beweisen.
Genau, sicher unterwegs sein und versuchen halt seine eigenen Skills zu verbessern, aber ja, immer in seinem, sag ich mal, Wohlfühltempo, in seinem Wohlfühl Flow fahren halt, nicht übertreiben, weil da habe ich auch noch eine Geschichte nachher noch und das kann dann auch ganz böse enden. Also genau. Von daher, bei allem Spaß, den ihr habt, das ist sozusagen der grundlegende Rat, versucht so ein Fitzel Vernunft immer noch walten zu lassen, in Anführungszeichen. Also Motorradfahren macht irre viel Spaß, soll natürlich auch irre viel Spaß machen, den haben wir ja auch, wenn wir auf die Straße gehen und da rumfahren und so weiter, aber du musst halt eine Reserve drin lassen, du musst ein bisschen Vernunft drin lassen, weil sonst ist der Aua und Kosten und sonst wie Faktor echt eklatant.
Yes.
Aber du hast bestimmt auch noch eine Geschichte hier, oder?
Ja, die hatte ich aber tatsächlich schon mal angeschnitten in Folge 10 war das, mit der Sicherheitsausrüstung.
Okay.
Da ging es eben um diese tschechischen Bahnübergänge, falls du dich noch dran erinnern kannst.
Ja, dunkel, dunkel.
Da
dunkel.
War ich mit Vater das erste Mal auf großer Fahrt. Ja. Da sind wir über den Bayerischen Wald nach Tschechien gefahren. Und die Situation war, ich war das erste Mal in Tschechien und dachte mir, boah, cool, was ein interessantes Dorf. Natürlich nichts anderes als bei uns, aber ich fand es irgendwie total interessant, habe mich da umgeguckt. Vater fährt voraus und vor uns kommt ein tschechischer Bahnübergang. Jetzt müsst ihr zur Info wissen vorweg, ein tschechischer Bahnübergang blinkt gelb, wenn alles normal ist. Also gelbes Blinken heißt, super, fahr weiter.
Kommt kein Zug.
Kommt nichts, alles normal. Das weiß mein Vater ja nicht. Fährt vor mir, zögert auch zuerst so ein bisschen, wird schon so langsam langsamer. Ich schaue mich immer noch blöd in der Gegend rum und dann packt er eben kurz vor diesem tschechischen Bahnübergang volle Kanne in die Eisen.
Ja, ja. Ja.
Und das nächste, was ich so sehe, ich drehe meinen Kopf so von der Straßenseite weg, wieder geradeaus und sehe diese roten Bremslichter von dieser GS immer weiter auf mich zukommen. Und ich versuche noch auszuweichen, ich schaffe es auch noch.
Du sagst es falsch, du kommst immer weiter auf die Bremslichter zu, weil die Bremslichter stehen ja quasi schon.
Die stehen schon, ja. Ich komme immer weiter auf die Bremslichter zu, so ist richtig.
Geht weg, geht weg, geht weg, geht weg.
Ich wollte auch noch so ein bisschen nach links ausweichen, habe es aber nicht mehr ganz geschafft. Und knall mit meiner rechten Hand und mit der rechten Seite halt voll in den Seitenkoffer von meinem Vater hinten rein. Wir fallen beide um. Dann tat's schon ganz schön weh bei mir. Und auf einmal hat die GS dann auch noch das Qualmen angefangen. Da dachte ich mir, oh scheiße, jetzt ist auch noch die GS von meinem Vater
also wenn dann richtig
mit in Leidenschaft gezogen. genau, das Ende vom Lied war dann, wir konnten meine Maschine halbwegs so richten, dass es wieder geht. Also rechts war, glaube ich, der Bremshebel so ein bisschen angeknackst und wieder der Lenker verbogen natürlich. Also ich habe mit der Maschine zwei Lenker auf dem Gewissen und die Lichtmaske, die war auch noch ziemlich am, ne, nicht mehr so ganz funktionsfähig. Der Seitenkoffer, der hat es dann auch nicht mehr mit ins Hotel geschafft, den haben wir dann auch vor Ort direkt entsorgt.
Auf die Bahngleise gelegt.
Als Racheakt quasi. Und darauf folgte dann wirklich die schlimmste Hotelnacht meines Lebens. Also ich habe die Karre während der Heimfahrt zum Hotel habe ich schon gemerkt, irgendwie was stimmt mit der rechten Hand nicht. Ja, die wurde ja voll eingequetscht. Also auch noch der Bremshebel, der hat hier drauf gedrückt. Ja. Der Seitenkoffer, also wirklich Vollgas gequetscht. Und das wurde wirklich von Stunde zu Stunde dicker und hat gepocht und hat immer weiter wehgetan. Es gab auch keine Schmerzmittel oder dergleichen. Und ich dachte mir wirklich noch am Anfang der Nacht, okay, stehst du durch, alles gut. Aber dann wurde das in der Nacht wirklich so schlimm, dass ich kein Auge zugedrückt habe die ganze Nacht. Und das, die Hand, das war unglaublich, die ist wirklich mindestens auf das Doppelte der ursprünglichen Größe angeschwollen gewesen dann am Ende. Und dann konnte ich am nächsten Tag natürlich auch nicht mehr heimfahren. Hieß, heim ging es dann auf dem Soziussitz der GS meines Vaters. Das war auch sehr, sehr würdevoll. Sofort ins Krankenhaus gefahren, da wurde mir einfach nur ein Voltaren-Verband gegeben und gesagt, hey, wird schon wieder.
Aber wurde geröntgt oder gar nicht?
Es wurde geröntgt, okay. Aber anscheinend wurde hier doch ein bisschen was übersehen, weil die Kapsel, die hat es dann doch schon so ein bisschen.
Kapsel.
Ja, hier, ich glaube, man sieht es auch ganz gut. Ne? Also rechts hat es hier so einen Huppel und links nicht.
das war quasi gezeigt, so im Podcast, aber er lernt es nicht. Also
ich wollte es mit dir zur Veranschaulichung mal zeigen. Ich kann euch auch
wir
gern,
machen demnächst mit Video.
Genau, ja. Ihr könnt auch gern, keine Ahnung, vielleicht stelle ich mal ein Bild online. Ja, das ist quasi mein dauerhaftes Souvenir von diesem Crash, dass der Knöchel von meinem rechten Mittelfinger doch ziemlich viel größer ist als der vom linken. Ist ja auch wurscht. Hier wieder gleiche Lektion, ne? Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Und seitdem habe ich wirklich dauerhaft meine Augen auf der Straße. Also ich gucke mich wirklich ganz selten um. Ich achte wirklich immer drauf, was vor mir passiert. Und ich bin auch viel sensibler geworden, wenn ich mit anderen Leuten fahre, was so Sicherheitsabstände und sowas angeht. Da gibt es ja auch ganz viele, die fahren dann wirklich nur einen Meter hinter ihrem Hintermann, Vordermann natürlich. Und genau, da habe ich wieder mal meine Lektion gelernt. Fiel mir aber alles relativ einfach, weil es natürlich eigenverschuldet ist. Also da kannst du ja nur dir selber die Schuld geben. Wie bei meinem ersten Crash auch. That was that story. Hast du noch eine?
Ja, ich habe nur eine. Und das Spannende, was du gerade erzählt hast, so ist gerade so echt auch Sicherheitsabstand. Das ist wirklich so ein Ding. Man unterschätzt das immer massivst so, wie viel Meter man in der Sekunde zurücklegt, selbst wenn man nur durch die Stadt irgendwie so ein bisschen rumschrullert oder so.
Ja.
Und die Sekunde, die ihr braucht, um einfach zu reagieren, wenn vor euch einfach diese hellen roten Lichter aufleuchten oder irgendwie eine Warnblinkanlage angeht oder ähnliches halt oder irgendjemand spontan bremst, weil er ein Tier auf der Straße sieht, eine Katze rüberläuft oder eine Mutter mit dem Kinderwagen oder whatever, ja. Und du guckst einen Meter mal kurz vorher zur Seite und dann willst du wieder da sein. Das ist echt heftigst zu regeln. Deswegen auch an euch die Empfehlung so, weil das ist eine Situation, wo man einfach spontan sofort zum Bremsgriff greift und das geht viel, viel einfacher mit ABS. Also das hat mir auch schon oft, weil solche Situationen passieren in der Stadt relativ häufig, in Anführungszeichen, wo irgendjemand vor euch was macht, womit ihr überhaupt nicht rechnet. So, und leider ist es gar nicht so einfach, in der Stadt immer diesen entsprechenden Sicherheitsabstand zu wahren, weil wir den fließenden Verkehr so ein bisschen aufrechterhalten. Mhm. Und da ist echt ABS so ein Lebensretter. Also das habe ich schon ein paar Mal gehabt jetzt beim Pendeln. Da habe ich gedacht, Alter, ohne ABS ist jetzt leicht schräg, wird das Vorderrad eingeklebt und jetzt da gelegen, und nur weil der Vollpfosten da vorne einfach irgendwie mitten in der Kurve bremst, obwohl grün ist oder so. Also ne, hilft im Nachhinein überhaupt nicht, sich darüber zu beschweren, sondern der Fehler liegt bei einem selbst. Der kann da vorne bremsen, wie er will, auch wenn es nicht toll ist, ja, aber prinzipiell musst du darauf vorbereitet sein als Hinterherfahrer und deswegen der Rat an euch, ABS, auch bei 125er, ist ja eigentlich fast überall da, außer es gibt natürlich noch CBS-Systeme und so weiter. Aber achtet drauf, weil ihr reagiert ja einfach nur, greift rein und dann wäre es halt toll, wenn das Motorrad euch so gut es geht unterstützt.
Genau, Bremse auf jeden Fall wichtigstes Bauteil, also spart da nicht.
Genau, nächster Sturz und ich habe es ja schon mal vorhin angedeutet, es gibt so Dinger, so Mysterien, so. Der Moritz hat es gerade gesagt, der konnte sagen, okay, ich habe in der Gegend rumgeguckt, ah, guck mal, ein Zaunkönig, ein Adler, was weiß ich, ein Bartgeier, mein Vater bremst, So, da ist ganz klar, woran es gelegen hat, weißt du, das kannst du, denkst du zwei Tage drüber nach, findest du alles scheiße, weißt aber, hey, das war die Ursache, das war die Wirkung, wie kann ich es abstellen, fertig. Es gibt aber auch Stürze, und das ist so einer, an dem habe ich echt lange zu knabbern gehabt, das ist ein Mysterium. Die kannst du dir nicht erklären. Und das war jetzt wieder auf der Rennstrecke, Anneau-de-Rhin, Ich weiß nicht, wer das von euch kennt. Also das ist der Rheinring hinter Freiburg in Frankreich gelegen. Und da gibt es nach Stadtziel gibt es eine ganz schnelle Rechtskurve, die kannst du gut durchlaufen lassen. Aber du bist da schon, sag ich mal, 150, 160 km/h schnell in Schräglage. Also so, das ist schon echt eine ordentliche Ansage. Und wir waren 2 Tage da, es hat immer so ein bisschen gefisselt und so weiter, so ein bisschen getröpfelt. Aber es war super, dass du mit Slicks fahren konntest. Also es war irgendwie keine nasse Stelle zu sehen, Temperaturen waren hoch genug. Und das lief alles super. Also wie du es vorhin erzählt hast, so bei deinem ersten Sturz, ey, ich hatte jetzt keinen Sehner drauf, ja, aber ich bin mit einer Freundin zusammengefahren und wir hatten echt so einen richtig geilen Flow. Wir waren richtig flott unterwegs, Leute überholt, das Motorrad lag so, wie du es immer gewünscht hast, es bremste alles, die Schräglagen passten, also fühltest dich einfach richtig gut, so untouchable, ja, also wo du denkst so, ey, das passt jetzt alles. So, und super Tag, warst eigentlich kurz vorm Ende, so vorletzter Turn, also eigentlich so, dachte ich, ey, 2 Tage, mega. Ich komme mit dem fettesten Grinsen ever nach Hause und denke, wow, jetzt die Karre, alles ist endlich so, wie ich es haben möchte, alles passt. Geil, geil, geil. Dann fing es ein bisschen doller an zu tropfen und dann habe ich schon gedacht, okay, nehmen wir ein bisschen Tempo raus, machen wir langsamer und fahren wir als nächstes in die Box. Und dann komme ich wieder an dieser schnellen Kurve vorbei und ich bin schon weit davon entfernt, Knie auf den Boden zu kriegen. Also Rennstrecke wirklich viel Luft gelassen und so weiter, gar nicht mehr schnell durchgeeilt, einfach nur noch mit ein bisschen Zug durch. Und wir mitten im Scheitelpunkt und das Vorderrad klappt ein. Also einfach so, an der gleichen Stelle, die ich 10 Runden davor auch lang gefahren bin, vielleicht war ich immer ein bisschen 10 Zentimeter weiter links, ich weiß nicht, was da war. Ich weiß nicht, was da war. Und das war ganz spannend, diese Sache. Du bist da in Schräglage und du merkst mit einmal, wie sich dein Lenker nach innen eindreht. Und ich kann das alles genau nacherzählen, weil das ist ein Bereich, wir reden hier über von, sag ich mal, einklappen bis irgendwie zum Liegen kommen und dich wieder aufrappeln, vergehen vielleicht 5 oder 10 Sekunden. Und es kommt dir dann in dem Moment vor wie Stunden. Und ich konnte diesen ganzen Moment, wie der Lenker einfach einklappte, kann ich dir immer noch nacherzählen. Also einfach so weg, ja. Und das war eine Rechtskurve, sprich, wir sind nach links weggerutscht. Und das Schöne ist an Arno, die sparen nicht an Curbs und nicht an Kiesbetten. Und die Curbs an der Stelle, also wir brauchen jetzt ja die außenliegenden Curbs, ja, also zu dem Kiesbett, wenn man ja nach außen Fliehkraft weg mäßig wegfliegt, also du warst jetzt ungefähr, schätze ich nochmal so 140 km/h schnell. So, das ist so vom Aufkommen auf den Boden, du hast wieder Lederkombi und so weiter, alles gar nicht so schlimm gewesen. Der Körb ist aber relativ hoch in Anno. Also du rutschst quasi erstmal so auf dem Hosenboden Richtung Körb. Der Körb macht dann so einen kleinen, wie so eine kleine Sprungschanze. Dann fliegst du ins Kiesbett und das Kiesbett ist auch gut gegärtnert, also bestimmt so 20 cm hoch, damit du ordentlich abgebremst wirst. Sorgt aber dafür, dass dein Körper sich da wild durchdreht und du eigentlich für einen kurzen Moment gar nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Also wirklich heftigster Abgang ever bisher in meinem Leben. Und das nächste Problem dabei ist natürlich, dass das Motorrad ungefähr das Gleiche macht. Und das ist die Geschichte, Gott, die echt total traurig ist, weil wieder war es so, ich kann nur auf Holz klopfen und sagen, ey, alter Falter, ich habe den Papst in der Tasche. Es ist nichts passiert. Der Sanni-Wagen kam, ich musste den Sanni wahren, der hat irgendwie ein bisschen geguckt, ich konnte alles bewegen. Ich bin am gleichen Abend noch nach Hause gefahren, alles tippitoppi. Die Karre konnte sie kaum noch schieben.
Scheiße.
Er konnte sie kaum noch schieben. Mhm. Ja, das Vorderrad stand schräg drin. Ich weiß nicht, irgendwie die ich weiß gar nicht, was alles war. Also es hat aus allen Ecken und Enden gesifft. Also vorne hat es richtig heftig eingeschlagen. Die Gabel, Holm hat es durch die Gabelbrücken nach oben durchgeschoben und so weiter. Alles gerissen, kaputt. Ja. Mhm. Auch da wieder, es war so ein Herbstausklangtermin, quasi im September, glaube ich. Über den kompletten Winter wieder diese Karre auseinandergeschraubt, bei eBay Kleinanzeigen alle Teile vertickert, Pakete gepackt wie ein Vollpfosten, nur um damit man dann irgendwie von dem Geld, was man dann noch ein bisschen zusammenkratzen kann, sich dann das nächste Moped zusammenzieht. Und
also da ging wirklich gar nichts mehr.
Da ging gar nichts mehr. Natürlich hättest du die Karre irgendwie wieder aufbauen können, aber es wäre genauso wie jetzt eine andere kaufen. Also das ist dann echt so, und du weißt immer noch, dass du dann einfach ein Unfallmotorrad da gehabt hast. Und die Karre stand echt gut da. Kollegen haben mich immer gewarnt, mach es nicht mit diesem Motorrad, das sieht so toll aus. Ja, jetzt bin ich schlauer, habe ein hässliches Motorrad, das fährt aber auch hässlich, aber egal. Das Problem ist nur dabei gewesen, ich konnte mir halt diesen Kack nicht erklären. Ich habe echt dann auch viel mit Kollegen gesprochen, die auch viel auf Rennstrecken unterwegs sind, dass die sagten einfach, hey, manchmal ist es einfach Schicksal. Also da kannst du drüber nachdenken. Natürlich, ich habe kein Data-Recording an meinem Motorrad halt, sondern alles ist halt das Gefühl, was in meinem Popo, in meinem Kopf, in meinen Händen ankommt oder so. Aber es gab nichts, was darauf hingedeutet hätte. Die Karre hatte keinen einzigen Rutscher, ja. Ich habe da weder gebremst noch sonst irgendwas gemacht. Also es gab nichts, wo man sagen würde, hey, jetzt bist du im Grenzbereich und wupp, weg. So, und das Schlimme an so Vorderradrutschern ist, wenn ihr halt nicht Marc Marquez heißt, ihr fangt das Ding nicht. Ihr fangt es einfach nicht. So, und Vorderradrutscher sind echt die ganz doofen halt. Es geht halt einfach dann weg. Und wie gesagt, Rennstrecke, Glück gehabt, Klopf auf Holz, ich habe schon gesagt. Aber auch ganz wichtig natürlich die Erkenntnis, okay, Moped kaputt, wieder natürlich unendlich viel Zeit, Kohle und Stress. Aber natürlich auch hier der Rad wieder tragt vernünftige Schutzkleidung. Weil natürlich hätte ich keine vernünftige Lega-Kombi angehabt, sehe das Ganze ganz, ganz anders aus. Und das ist auch nur der Rat so. Natürlich fahrt ihr nicht so schnell oder solltet nicht so schnell fahren auf der Landstraße. Aber bitte, bitte, bitte zieht euch vernünftig an. Der Helm danach war im Arsch. So, und da könnt ihr euch überlegen, kauft einen guten Helm, kauft einen vernünftigen Helm mit ganz normaler Schutzzertifizierung, die gerade angesagt ist. Achtet auf gute Protektoren, weil, wie Moritz das vorhin schon mit seinem Hintern erzählt hat, ihr könnt im Nachhinein den Schutz nicht mehr nachrüsten. Wenn ihr einmal da auf der Fresse liegt, ja, dann tut euch alles weh, ja, aber ihr könnt dann nicht noch nachher noch einen Protektor an die Schulter packen, um das Schlüsselbein wieder heile zu machen. Geht nicht.
Ja, ja, und so. Körper reparieren ist meistens dann doch unangenehmer als Motorrad reparieren.
Genau, der einzige Vorteil ist dann nur, dass du halt die Krankenkasse, wenn das Motorrad musst du selbst zahlen. Aber das ist kein Preis, den man bezahlen möchte. Weil das war echt Kacke. Ich habe den Schutz noch quasi jedes Mal, wenn ich einen Vorruf möchte, kann ich einen vorrufen. Ich habe ihn noch vor mir. So, und
Das finde ich am spannendsten, weil da würden mir ja jetzt persönlich 10.000 Möglichkeiten einfallen, woran denn es gelegen haben könnte. Aber man weiß es ja einfach nicht. Es hätte ein Kieselstein sein können.
Hat eine Möwe hingeschissen oder sowas und hast nicht gesehen oder so.
Irgendein Teil von einem Vorausfahrenden, das abgefallen ist und dann hier dir blöd vors Vorderrad gelandet. Wie geht man dann da mental so richtig mit um? Weil da musst du ja wirklich extrem, das ist ja ein extremer Vertrauensbruch. Also wenn der komplett unbegründet ist, dann musst du ja wirklich dieses Vertrauen, dieses langjährig Aufgebaute wieder extrem schwer dir zurückkämpfen, denke ich mal.
Genau, das ist genau das Ding, was es so schwer macht. Wie vorhin kannst du halt sagen, hey, Abstand zu klein, fertig so, ja?
Genau.
Oder beim ersten Mal einfach keine Skills drauf gehabt oder sowas, abgehakt. Und dann weißt du halt einfach, okay, mein Fehler, was habe ich da gemacht, später vor Bremse, nicht gut genug gewesen und so weiter. Aber in dem Ding war halt nichts. Und das war das Problem, was mich halt dann auch so wirklich beschäftigt hat. Wie gesagt, was mir geholfen hat, waren so Gespräche mit anderen Kollegen, die halt lange schon Rennstrecke fahren und sowas kommt halt vor. Also sowas passiert einfach mal. Wie gesagt, wir haben alle kein Data-Recording, von daher ist es total schwer. Vielleicht hat der Reifen irgendwo ein bisschen Luft verloren oder was weiß ich. Ich kann es nicht erklären, ja. Aber du knabberst schon daran, weil du natürlich, gerade wenn es so heftig ist, du sowas ja auch unbedingt beim nächsten Mal vermeiden möchtest. Also ich fahre weder auf Bestzeiten, weil ich habe es ja vorhin schon erklärt, es gibt immer jemanden, der schneller ist. Ist einfach so. Ja, ich fahre nicht auf Pokale, auf Meisterschaften, es war kein Rennen und nix, sondern einfach just for fun. So, es gab auch keinen Zweikampf oder ähnliches halt. Ne? Also so, wir sind ja auch keine Weltmeisterschaftsfahrer, wo es irgendwie um Unternehmensehre, um ganze Wirtschaftszweige geht, sondern just for fun. Und ich weiß es nicht. So, also ich stürze nicht gerne. Das ist total scheiße gewesen. Und also natürlich fährst du das dann irgendwie wieder raus, weil durch den Job, den wir beide oder ich vor allen Dingen habe, so in Anführungszeichen schon so lange, kommst du ja wieder dann da rein, dass du dann einfach wieder durch diese Wiederholung, die du machst, weil du wieder fahren musst, in Anführungszeichen, das Ganze überwindest. Nichtsdestotrotz, ich habe keine Lösung für sowas. Also ich habe echt keine Lösung dafür. Ich könnte mir jetzt irgendwie so mit Mentaltrainer oder Psychiatern und so weiter reden. Ja, also jetzt so schlimm ist es nicht, weil ich mache das ja zum Spaß, in Anführungszeichen, auf Rennstrecke fahren. So, aber es ist einfach eine Sache, die schwer zu verdauen ist. Also wo du echt lange dran knabberst und denkst so, hey, was hätte ich denn bitte schon anders machen können, damit das nicht passiert? Ja, der einzige Rat, den man vielleicht ableiten könnte, ist, wenn man den Gedanken hat, oh, jetzt nur noch eine Runde und dann fahre ich in die Box. Ja, das als Signal zu nehmen, nein, ich fahre sofort in die Box und nicht nur in der einen Runde. Sodass man immer weiß, wenn es gut läuft, ne, man soll gehen, wenn es am schönsten ist, so, wie es so schön heißt, so. Und nicht noch eine Runde geht ja noch. So. Das wäre vielleicht das Einzige, wobei es halt Blödsinn ist, weil 5000 anderen Runden vorher habe ich auch gesagt, noch eine Runde ist nichts passiert. Ja, also das ist so.
Es gibt keine Lösung. Ja.
Lässt dich keine Regel ableiten.
An dem hast du dann wahrscheinlich auch am längsten noch zu knabbern gehabt, oder?
Ja, an dem und an dem, den ich noch erzählen wollte, weil der letzte war völligster Blödsinn und soll euch einfach nur dafür sensibilisieren, dass selbst wenn jemand sowas lange und beruflich macht, man nicht davor gefeit ist, dass einem das eigene Bewusstsein und der eigene Flow und das eigene Gefühl einen so dermaßen Strich durch die Rechnung macht, dass da echt Schlimmstes passiert. Und das war Anreise zur Veranstaltung, Testmotorrad dabei und geiles Wetter draußen, geiles Testbike gehabt, super Strecke und ich fühlte mich einfach, so wie du das vorhin gesagt hast, ey, so mit Sehner drauf und einfach auf tiefem Flow. Also es war so ein Tag, wo ich mich irgendwie unbesiegbar und ich will nicht sagen unsterblich fühlte. So. Also wo du denkst, ey, das kann mir denn passieren. So, also, das ist ein ganz gefährlicher Zustand und ich bin eigentlich immer noch davon erschrocken, dass selbst mir sowas passiert ist. Das ist eigentlich schlimm. Und deswegen einfach nur an euch der Rat, irgendwie achtet darauf, lasst ein bisschen Vernunft walten, weil da war es so, auch irgendwie über eine Strecke geflogen, Ortsausgang, geil, zwei scharfe Kurven wurden noch angezeigt und die erste war nicht so richtig scharf. Dann habe ich gedacht, da ist die zweite wahrscheinlich auch nicht so scharf und bin die dann mit der Geschwindigkeit ein bisschen mehr angegangen wie die erste. War natürlich Blödsinn, weil die zweite viel schärfer war. Und das war diesmal eine Rechtskurve. Ich habe die also nicht bekommen, sondern bin ein bisschen Gegenverkehr gekommen und habe ein Auto getroffen. Und das einzige Glück, was ich hatte, war, dass es ein fucking Auto war. Weil dadurch ist mir nichts passiert. Wieder nichts. Motorrad war kompletter Totalschaden. Also Testbike. Was richtig, richtig kacke war. Ich hatte zum Glück wirklich fast nichts. Also dafür, so wie ich da abgegangen bin, war es Pillepalle. Hat mich aber auch noch irgendwie viel, sag ich mal, Nachwehen gekostet, in Anführungszeichen. Aber es war insgesamt einfach so eine Sache, wo du dir mit einem Moment der völligen Selbstüberschätzung, was anderes war es nicht, das war völlige Selbstüberschätzung, monatelang Trouble einhandelst. Weil, wie gesagt, das Bike gehörte nicht uns oder nicht zum Motorrad, sondern ein Testbike. Sprichst du bist dabei, ey, wie wird das geregelt, wie ist versichert und so weiter. Du hast ein Auto mit kaputt gemacht, wie wird es da geregelt, wie wird es da versichert. Es ist ein Scheiß vor dem Herrn, und es lohnt sich überhaupt nicht. Und das ist eine Sache, sage ich ganz ehrlich, das ist der einzige Sturz, wo ich echt sagen würde, hey, das würde ich gerne sofort wieder rückgängig machen. Wo ich sagen würde, das tut mir wirklich leid. Also das war die Selbsterkenntnis am Ende des Tages, habe ich gedacht, alter Falter, was bist du für ein Idiot. Also so, das ist einfach dieses, nicht bei 90% fahren, nicht bei 100% fahren, sondern einfach 120% fahren, immer denken, das geht gut. Und es war mein Fehler, ohne Frage, und ich weiß das auch und ich schäme mich sogar dafür und ich finde das echt richtig, richtig kacke, aber ich möchte euch einfach den Rat mit auf den Weg geben, so, weil sowas kann jedem passieren, egal wie groß gerade euer Spaß beim Fahren ist, wie toll ihr euch fühlt, lasst immer so ein bisschen Raum für Vernunft noch da. Also geht nicht all in Anführungszeichen, weil all in, das geht halt wirklich vielleicht 5, 6, 7, 8, 9 Mal gut aus, aber wenn an meiner Stelle beispielsweise kein Auto gewesen wäre, sondern ein LKW oder ein Trecker, landwirtschaftliches Fahrzeug, mähdrescher, keine Ahnung, dann würde ich wahrscheinlich heute keinen Podcast machen. Bumm. Und das ist die Wahrheit, der du dich dann stellen musst. Und das ist eine bittere Wahrheit, weil ihr alle habt wahrscheinlich auch irgendwo Familie oder sowas halt. Ihr seid halt nicht allein. Ja, es ist kein egoistisches Spiel, das Leben, sondern man muss auch ein bisschen mal an andere Leute denken, in Anführungszeichen. Natürlich auch an die, die man da halt mit verunfallt hat. Für die ist das Leben auch mit einer Minute auf die andere komplett anders. Ja, das wünscht sich keiner. Und die Sache ist halt die, was ich vorhin schon mal kurz angedeutet habe, so ein fahrerischer Husarenritt, ja. Wenn ihr halt denkt, ihr habt den Papst in der Tasche, das befriedigt euch 5 Minuten. Wenn es aber doof läuft, ja, und ihr dann wirklich irgendwie einen Sturz, einen Unfall habt und so weiter, kann es einfach was sein, was euer Leben beendet oder das Leben eurer Familie und euch ein ganzes Leben lang begleitet. Und das nur für 5 Minuten Spaß. Ich glaube, die Rechnung könnt ihr selbst aufmachen, die lohnt sich einfach nicht. Und deswegen mein dickster Rat an euch alle, neben vernünftiger Schutzausrüstung, ich glaube, wir haben das mehrfach gesagt, und natürlich fährt man ab und zu zum Bäcker ohne Lederjacke oder ohne jetzt den Gore-Tex-Anzug und so weiter. Das muss auch jeder für sich selbst entscheiden, ja. Aber sobald ihr halt, sage ich mal, Überland fahrt, würde ich sagen, ja, also wenn ihr die Stadt verlasst oder so, achtet bitte auf gute Schutzausrüstung, weil das ist der Beitrag, den ihr leisten könnt für euch selbst, damit es euch einfach am Ende des Tages nicht dreckig geht. Und lasst, wie gesagt, so ein bisschen Vernunft walten, damit dieser Spaß am Motorradfahren, im 125er fahren, den wir alle so feiern, den wir alle so geil finden, dass der wirklich ein Leben lang anhält und nicht mit einmal vorbei ist. Und vielleicht nimmt ihr das ja mit, weil Stürzen, wir haben es jetzt, glaube ich, ein paar Mal erklärt, ist keine Heldengeschichte, sondern wirklich ganz, ganz doof. Verlasst es nicht zur Heldengeschichte verkommen und guckt, dass ihr wirklich, und das wünschen wir euch von Herzen, ich glaube, das spreche ich auch für dich, guckt, dass ihr unfallfrei und toll durch die Saison 2024 kommt. Und nicht so wie wir, dass ihr irgendwann irgendwelchen Leuten erklären müsst oder irgendwelchen Versicherungen oder wem auch immer oder irgendwelchen Ärzten, was ihr da gemacht habt, weil diese ganzen Menschen haben für das, was ihr gemacht habt, wenig Verständnis. Das sage ich euch.
Das ist so, ja. Ja. Sehr schöner Abschluss. Vielen Dank für die Offenheit. Es war auch sehr interessant für mich. Ich bin ja auch noch kein alter Hase, noch längst nicht. Ich denke, man kann immer was dazulernen, vor allem gerade, wenn es um so blöde Dinge geht. Ja, stay safe. Bleibt oben.
Genau. Achtet auf euch, übertreibt es nicht. Habt genau. Spaß natürlich. Spaß ist ganz wichtig. Also ohne Spaß machen wir das alles nicht. Wir fahren auch heute weiterhin Motorrad. Aber wie gesagt, wir wollten diese Folge einfach nur nutzen, um euch vielleicht aus unserem Erfahrungshorizont, aus unseren Erfahrungen, die wir gemacht haben, vielleicht den einen oder anderen Rat zur Seite zu stellen. Wir wissen natürlich auch, ey, wenn ihr zwischen 16 und 18 Jahre alt seid, das ist eure Welt, ihr wollt die Welt entdecken, ihr wollt euer eigenes Risiko gehen, kennenlernen. Wir waren genauso. Also wir wollen hier keinesfalls den erhobenen Zeigefinger irgendwie proklamieren und sagen, hey, macht das nicht, seid vorsichtig, sonst was halt. Aber ihr habt es bei Moritz gehört, ihr habt es von mir gehört, es kann was passieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass beim Motorradfahren was passiert, ist ziemlich groß. Deswegen aus unserer Erfahrung, achtet einfach auf zwei, drei Sachen und dann könnt ihr echt lange, lange Spaß am 125er fahren haben. Vielleicht dann natürlich noch beim erweiterten Führerschein mit 48 PS. Und wenn es gut läuft, sehen wir uns dann noch mit dem offenen Führerschein und haben ein tolles Leben zusammen auf dem Motorrad. Das würde mich massivst freuen. Ich hoffe, dich auch.
Mich natürlich auch, genau.
Und was uns natürlich noch viel mehr freuen würde, wenn ihr auch bei Folge 17 des 125er Chance Podcast natürlich wieder mit Jens und
Moritz
dabei seid, weil wir sind nämlich jetzt am Ende.
Jo, macht's gut.
Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte.
Vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, erzählt es gerne weiter. Wenn nein, schreibt es einfach an die E-Mail-Adressen, die hinterlegt sind. Wir reagieren auf jeden Fall und wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und würden sagen, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.
Macht's also, gut, ciao. Bis dann.